Stellt euch vor, Jerusalem vor 2000 Jahren, eine unglaubliche Menschenmenge feiert eine ganze Woche lang Sukkot, Laubhüttenfest. Ein Fest, bei dem kombiniert wird Erntedank, man dankt für die Früchte der Erde, für all das, was gewachsen ist, nur weil Menschen in die Erde etwas hineingepflanzt haben, aber die bekommen viel mehr, als sie gegeben haben. Erntedank und zugleich eine Erinnerung an ein großes Ereignis. Das liegt schon sehr lange zurück, aber man denkt immer wieder daran, auch mit Schmerzen, aber auch mit Ehrfurcht, aber auch mit Dankbarkeit. Man erinnert sich an diesem Erntedankfest, am Laubhüttenfest, an die Wanderung durch die Wüste nach dem Auszug aus Ägypten auf dem Weg in das neue Land. Und deswegen war es üblich, dass ganze Familien, ja, ganze Sippschaften sogar, eine ganze Woche lang in provisorischen Laubhütten gewohnt haben, wo es nur ging. Das macht man zum Teil bis heute so. Provisorium, weil eben die Wüstenwanderung ist etwas, was sich ständig entwickelt, wo man keine Sesshaftigkeit hat. Man ist noch nicht angekommen, man ist unterwegs. Laubhütten sind eben etwas Provisorisches. Und so lebt man eine Woche lang in dieser Zeit in den Hütten. Und bei diesem Trubel, eine ganze Woche lang, ungefähr in der Mitte der Zeit, kommt auch Jesus zu diesem Fest dazu. Am Anfang will er nicht hingehen, er schickt seine Brüder hinzugehen, aber er bleibt zu Hause und dann entscheidet er, doch hinzugehen. Und als der letzte Tag kommt, das war der Höhepunkt des Festes, da pflegten die Priester, vom Tempelberg herunterzugehen zum Teich Siloam, zu dem Teich des lebendigen Wassers. Und dort saßen auch wirklich viele Menschen, die bedürftig waren, die erwarteten auf Heilung, aber auch auf Zuwendung durch Menschen, dass sie überhaupt leben können. Und da war wirklich so eine Wasserversorgung für Jerusalem, Teich Siloam. Und da gingen die Priester mit goldenem Krug zu diesem Teich, schöpften dort Wasser aus dieser Quelle des lebendigen Wassers für viele Menschen und trugen das wieder zum Tempel und gossen dort das Wasser aus dem goldenen Krug vor allen Augen im Tempelbereich aus. Und was machte die Menge? Die Menschen, die an diesem letzten Tag des Laubhüttenfestes dabei waren, die jubelten. Vom Herzen gerne, aber auch bewusst, weil das auch zur Zeremonie dazu gehörte. Gott zu loben, Gott zu preisen, zu jubeln, weil man sich dabei erinnerte an das Verheißungswort Gottes. Einerseits, man erinnerte sich an diese Wüstenwanderung, an diese traumatische Erfahrung des ganzen Volkes, aber zugleich, man besinnte sich an die Verheißung Gottes in Jesaja 12, Verse 3 bis 4. Da wird von dem zukünftigen Friedensreich Gottes gesprochen. Und so schauten Menschen schon dahin und jubelten mit Emotionen auf diese Zeit hin und die Priester gossen das Wasser aus, um nochmals demonstrativ zu zeigen, die Wüste wird eines Tages belebt. Das Lebenswasser erfrischt die Wirklichkeit. Es gibt etwas Größeres, was Gott mit uns vorhat. Ich lese uns diese Stelle aus Jesaja, Kapitel 12, Verse 3 bis 4, da wo es verheißen wird, was Gott eines Tages als sein Friedensreich einführen wird. Da sagt er, voller Freude werdet ihr Wasser schöpfen an Gottes reichen Quellen, aus denen euch seine Hilfe strömt. Und ihr werdet sagen an jedem Tag, preist den Herrn, macht seinen Namen überall bekannt, verkündet allen Völkern, was er getan hat, sagt ihnen, wie unvergleichlich groß ist er. Singt und spielt zur Ehre des Herrn, denn er hat gewaltige Taten vollbracht. Das soll die ganze Welt erfahren. Das geschah an diesem Sukkot, an diesem Laubhüttenfest in Jerusalem vor 2000 Jahren, dann sicherlich immer weiter und zum Teil bis heute. Und stellt euch vor, Jesus ist auch mit dabei an diesem letzten Tag bei dieser Zeremonie, und wo die Priester das Wasser ausgegossen haben, das Volk jubelt und der Jubel so langsam sich ein bisschen einstellt, steht Jesus auf und sagt ganz, ganz merkwürdige Worte. Wir versetzen uns in die Zeit von damals. Heute wissen wir, wer Jesus ist und was er bewirkt hat. Wir haben so christliche Lehre. Wir sind ganz gut dabei zu wissen, was richtig ist. Damals war das alles noch ganz neu. Richtig bruchstückweise. Und Menschen mussten erstmal reagieren, was passiert. Und Jesus steht auf, mitten in dieser Zeremonie, und spricht ganz besondere Worte. Die erscheinen jetzt in der Folie. Am letzten Tag des Festes, des großen Tages, stellte sich Jesus hin und rief: Wer Durst hat, komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dem sagt die Schrift, dass aus seinem Inneren Ströme lebendigen Wassers fließen werden. Kann die Folie gezeigt werden? Damit meint der Herr den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Das sind diese Worte, die Jesus hier spricht. Und ich finde noch treffender, sorry, ich sehe, dass da nichts erscheint, hier ist schon lange im Gang. Ja? Alles gut, muss nicht sein. Also, das heißt, Jesus hat hier ein sehr treffendes Wort gesagt von ihm selbst und von dem, was seine Funktion ist, in einer Situation, die auch sehr treffend ist. Jesus ist ein brillanter Rhetoriker. Er spricht viel aus, aber er spricht nicht einfach so irgendwie durcheinander oder mal gucken, was wird. Er spricht gezielt und treffend. Und auch an dieser Stelle, wo es um das lebendige Wasser geht, wo es um traumatische Erfahrungen geht, um den Ist-Zustand damit verbunden und um die Verheißung, die noch nicht Realität geworden ist, kommt er und sagt: Ich bin das Wasser. Kommt zu mir. Ihr gießt das Wasser jedes Mal, jedes Jahr neu, was aus einem Teich kommt, was gebracht werden muss, was am Ende auch verdunstet und in die Erde einfach aufgenommen wird, ohne dass ihr was davon besonders erlebt. Kommt zu mir, wer Durst hat, und trinkt. Ihr werdet viel bekommen. Ihr werdet bekommen, was euch diese Welt nicht geben kann, was ihr euch selbst nicht erarbeiten könnt, was einfach nirgendwo sonst gibt. Und ihr werdet noch mehr davon haben. So viel, dass ihr auch anderen geben könnt. Aus eurem Inneren wird das Wasser strömen. Eigentlich ein sehr provokantes Wort in dieser Situation. Das bringt wahrscheinlich die Obersten ganz schön zu Glut. Manche vielleicht auch werden neugierig. Die Masse auf jeden Fall wird mehr neugierig als die Oberschicht. Und wer zu ihm kommt, wer sein Leben mit ihm verbindet, erlebt wirklich, hier ist eine Brücke. Wie wir das am Anfang in der Begrüßungsfolie gesehen haben. Eine Brücke zwischen zwei Ufern, zwischen uns und Gott. Jesus gibt uns das, was wir selber nicht können, aber was Gottes Verheißung entspricht. Und das darf Wirklichkeit werden, was sonst nur Gegenstand unseres Glaubens wird. Jesus macht deutlich, der Glaube an ihn bringt uns in Berührung mit einer viel größeren Dimension, als uns das die irdischen Erfahrungen je ermöglichen können. Mit lebensspendenden Strömen, die nicht dieser Welt entspringen. Und damit macht er deutlich, wer von diesem Wasser trinkt. Das Wasser steht hier bildlich Und auch Durst steht auch hier bildlich im Raum. Wer Lebensdurst hat, wer Fragen nach den Urthemen des Lebens hat, wer sein Leben ausbalancieren möchte, wer sich verwurzeln möchte, komme hierher und er wird ein Lebenswasser geben, das das alles klärt. Dass das alles irgendwie einordnet und man sich selbst irgendwie einordnet und weiß, wofür man lebt, wo man herkommt, wo man hingeht. Wer dieses Lebenswasser zu sich nimmt, das ist wirklich so, als ob eine unsichtbare Hand in mich hineinwirkt und mir etwas vermittelt. Dass ich weiß, ich komme von Gott in diese Welt. Gott hat eine Welt geschaffen, wie sie ist, und sie hat einen Sinn, sie hat einen Zweck. Und da hinein hat er auch mich hineingestellt, weil es seinem Willen entspricht. Weil das ein wunderbarer Gedanke war. Ich bin gewollt, ich bin in diese Welt hineingestellt worden, ich bin ins Leben gerufen worden, weil er das so beschlossen hat. Allein diese Erfahrung ist ein tolles Stillen der Lebensdurst. Weil die Grundfrage nach meiner Herkunft ist damit geklärt. Und genauso wie, wohin gehe ich, nachdem ich sterben muss. Und dieser Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird so leben, wie ich auch lebe, in Ewigkeit. Wenn ich das aufnehme, wenn das in mich hineinkommt, in mein Leben, in mein Selbstverständnis, wenn es zu meiner Identität wird, dann weiß ich auch, diese Grundfrage ist für mich geklärt. Und damit verbunden schwindet die Angst, die unterschwellig immer mit mir mitgeht. Einerseits, weil ich nicht weiß, wo ich herkomme und weil ich nicht weiß, wofür ich da bin dementsprechend, aber auch, weil ich Angst vor dem Sterben habe, vor der Ewigkeit. Und diese zwei Fragen sind gestillt, dann bin ich ausbalanciert. Ich fühle mich auf einmal wohler in dieser Welt. Ich finde meinen Platz. Ich finde meinen Sinn. Und ich werde auch ein Engagement entwickeln, dieser Welt noch einen besseren Schliff zu geben, auch wenn es nun ganz kleines ist. Ich werde mich einbringen für diese schöne Welt, weil ich einfach weiß, dass mein Leben Sinn hat. Und dass ich hier in dieser Welt auch eine Bedeutung finden kann. Und das kommt von Gott. Das kommt von Jesus, der in mein Leben hineinkommt und erfüllt mein Herz und meine Fragen klärt. Ich werde ausbalanciert. Die Urfragen torpedieren mich nicht ständig und bringen mich immer wieder durcheinander. Dass ich eigentlich nicht normal leben kann, nicht bodenständig sein kann, nicht geistesgegenwärtig werden kann, weil ich immer nur meine Kraft verschwende auf diese ganzen philosophischen Fragen, woher, wohin und was wird und wozu bin ich da. Wenn das alles geklärt ist, habe ich viel mehr Energie und Kraft und Bewusstsein für das Leben in dieser Welt, für das wirkliche Leben. Lebensdurst. Und plötzlich, wenn ich diesen Jesus in mir habe, verwandelt sich mein Lebensdurst in ein Reichtum an Leben in mir, sodass ich wirklich auch mit anderen teilen kann. Wer selber die Quelle kennt, der kommt von dieser Quelle her mit seinen Worten, mit seinen Taten und begleitet Menschen so, dass er sie nicht weg von der Quelle herführt oder noch mehr in irgendwelche Nirvana-Themen, weil man setzt sich immer mit diesen Themen, woher, wohin und was ist der Sinn, sondern man bringt die Menschen zur Quelle, wo sie auch das erfahren, dass auch in sie hinein diese heilende Wirkung Jesu kommt und sie sich einwurzeln, sie finden ihren Platz im Leben und sie werden auch geistesgegenwärtig, präsent im Leben. Sie können Leben auch gestalten, weil sie voller Leben sind. Jesus sagt in diesem Vers hier, der Geist Gottes war noch nie da. Er verspricht, wer zu mir kommt, er lädt ein, er beschreibt, was passiert. Aber Johannes sagt an dieser Stelle, der Geist Gottes war noch nie da. Er sprach aber von dem Geist. Später, ein paar Kapitel später, fängt Jesus noch gezielter über den Geist Gottes zu sprechen und erklärt, wer er ist und welche Funktion er erfüllen wird, wenn er kommt. Jesus spricht diese schöne Rede in diese Szenerie des Feierns, der Sehnsüchte, und zugleich macht deutlich, dieser Geist wird kommen. Es wird demnächst eine Wirklichkeit. Ich lade euch zu mir und es wird nach mir noch mehr kommen. Wenn er aber kommt, sagt Jesus in späteren Versen, in späteren Kapiteln, werdet ihr viel mehr bekommen als das, was ihr je erlebt habt und sogar was ihr jetzt mit mir erlebt. Ihr werdet noch größere Dinge erleben. Wenn er kommt, werdet ihr noch mehr haben. Ihr werdet noch mehr wissen. Ihr werdet noch mehr verstehen. Ihr werdet noch mehr können. Ihr werdet mit diesem Geist, mit seiner Wirklichkeit, immer wieder in eurem Inneren verändert von eurer Weltlichkeit, von eurem 3D-Denken, von dem, was man so für möglich und für unmöglich hält, wo man auch starr wird und vielleicht so richtig eingekreist. Ihr werdet immer mehr verändert, dass Bewegung in euch ist, dass ihr plastisch seid, dass ihr mitgehen könnt und euch selbst entfalten könnt und somit auch die Geschichte prägen könnt. Euer kleinere und auch die größere. Der Geist Gottes ist der Geist der Veränderung. Und er ist nicht nur ein bisschen zum Verändern da, mal hier und da ein bisschen Kosmetik geben, sondern er geht an das Herz. Er verwandelt unsere innere Struktur, unser Denken, unser Selbstverständnis, unser Wollen. Er nimmt darauf Einfluss. Nicht schlagartig von heute auf morgen alles umkippen und es wird alles ganz anders. Es ist ein Prozess. Und der Geist Gottes ist eben ein veränderter Geist Gottes und er hört nicht auf damit. Er bringt mich immer mehr auf die Wellenlänge Gottes. Seine Aufgabe und Absicht ist, unser Leben bereichernd ein Leben lang zu begleiten. Ähnlich wie Jesus seine Jünger 3 Jahre lang begleitet hat. Seine Präsenz wirkte sich auf die Jünger sehr stark in der Gegenwart und auch nachhaltig. Sie sind völlig andere Menschen geworden durch die Präsenz Jesu. So ist der Heilige Geist mit uns derjenige, der Gottes Präsenz mit uns gestaltet und sie verwandelt uns immer weiter und immer mehr. Ähnlich wie Jesus seine Jünger damals prägte. Wir werden zu immer tieferer Einsicht geleitet. Zu immer tieferer Einsicht geleitet. Deswegen verstehen wir das Wort Gottes immer anders. Mit 20 habe ich vielleicht einen Text so verstanden. Mit 30 plötzlich erlebe ich diesen gleichen Text ganz anders. Mit 50 noch ganz anders. Und mit 70 noch einmal ganz anders. Wir werden in eine immer tiefere Einsicht geleitet, und zwar in die Welt, in das Leben, in Gottes Geheimnisse, in sein Wort, in unsere Berufung, wie wir als Christen stellvertretend für Jesus in dieser Welt leben sollen. Das ist der Geist Gottes, der am Ende das alles tut. Es ist Wesen und Wirkung des Heiligen Geistes, dass wir verändert werden und in eine denkbar engste Beziehung zwischen uns und Gott hineinwachsen dürfen und somit auch eine Wirkung auf die Welt ausüben können. Denn der Geist Gottes ist in uns hineingekommen, hat unter uns und in uns Wohnung genommen. Und er bewegt sich unter uns. Er möchte sich gerne sozusagen praktizieren unter uns, damit wir durch unser Leben und unsere Schritte auch etwas, was ihm gefällt, tun. Und so verändert sich vieles in dieser Welt. Gottes Geist wird kommen, sagt Jesus. Und wenn er kommt, Johannes 16, 13, wenn er kommt, wird er als der Geist der Wahrheit erkannt. Und der Geist der Wahrheit wird euch in alle Wahrheit hineinleiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Ihr merkt, was hier passiert. Jesus bringt seine Jünger, geht aber. Er hat in 3 Jahren ihnen viel erklärt und vieles gegeben und auch sie stark verändert, aber das ist noch nicht alles. Und der Heilige Geist kommt mit seiner Zeitlosigkeit, mit seiner Ungebundenheit, weder an Ort noch an Formen, und wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Und er wird das gar nicht aufhören. Selbst wenn die Jünger sterben, wird er weiterbleiben. Wird er mit den anderen Generationen gehen. Bis heute mit uns. Und was wir heute bewegen, was wir heute erkennen, was wir heute tun, das ist eine Sache. Aber nach uns wird es weitergehen. Weil der Geist Gottes ist wie Jesus bei uns präsent, begleitet uns und leitet uns in alle Wahrheit. Und er tut das nicht irgendwie so, wie es ihm gefällt. Er ist mit Gott direkt verbunden. Jesus sagt, ich werde ihn senden. An einer anderen Stelle sagt er, ich werde den Vater bitten, dass er ihn sendet. Und hier sagt er, der Geist der Wahrheit wird nur das sagen, in alle Wahrheit hineinführen, aber nur das sagen, was er selber hört. Das heißt, Gott in sich ist immer noch aktiv und er hört nicht aktiv zu sein. Er erscheint nur unterschiedlich. Und nun ist der Heilige Geist dafür da, dass wir durch ihn die Gemeinschaft mit Gott haben und aus dieser Gemeinschaft heraus in die Welt wirken können. Es ist keine Wolke. Es ist kein Etwas. Es ist kein bisschen etwas Verstecktes und Unverständliches und uns Abschreckendes. Wir müssen vorsichtig sein. Es ist Jesus unter uns. Es ist Gott unter uns. Nichts anderes. Deswegen ist es skurril und sehr unverständlich und sehr unrichtig, Angst vor dem Heiligen Geist zu haben. Sich ihm zu verschließen, sich für ihn nicht zu interessieren, mit ihm nicht zu reden. Wir reden zu Vater, wir reden zu Jesus, aber wie oft reden wir zum Heiligen Geist? Wir bitten Vater, das zu tun, Jesus das zu tun, aber den Heiligen Geist. Und dabei ist er präsenter denn je und tritt in unser Leben, in unser Herz und wohnt in uns. Und er sucht und gestaltet diese direkte Beziehung zu Gott. Der Heilige Geist, das ist kein x-beliebiger Geist, der Heilige Geist, der Geist Gottes wird er im Alten Testament genannt und auch zum Teil im Neuen Testament. Da muss man keine Angst davor zu haben. Und dann sagte Jesus, wenn er das deutlich formuliert, es ist eine Verbindung, die bleibt, zwischen mir und dem Geist, zwischen euch und mir durch den Geist. Die Beziehung bleibt bestehen. Da sagt er auch dann weiter, wenn aber der Geist, der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen. Kurz bevor er in den Himmel auffährt, in Apostelgeschichte 1, sagt er, wenn dieser Heilige Geist von mir auf euch kommt, Elisabeth hat angesprochen, wartet kurz, werdet ihr Kraft empfangen. Die waren wirklich erstmal ratlos. Die haben wirklich alles verloren. Sich hingegeben und mit Jesu Weggang wirklich alles verloren. Da kann einen eine Existenzangst erfassen. Aber dieser Heilige Geist kommt und er kam zu Pfingsten. Und plötzlich wird alles wirksam, was bis dahin wirksam war. Was Jesus war, was Jesus getan hat, wird auf einmal in den Jüngern alles wirksam, alles wieder vollständig gegenwärtig und aktiv. Und obendrauf bekommen sie noch diese Feuer und Flamme, diese entzündete Herzen, diese zweite Hingabe an Gott und an diese Welt. Dieses zweites Mal eingeordnet zu sein in Gottes größere Pläne. Und diese Erfahrung, nicht ich bin und nicht ich wirke. Und es kommt nicht auf meine eigene Kraft und auf mein eigenes Können und meine Fähigkeiten. Es kommt auf ihn an. Er ist in mir. Er will durch mich wirken und er gibt mir das, was ich nicht haben kann, aber was ich geben kann. weil er eben durch mich wirkt. Ihr Lieben, das ist so eine schöne Zeit, Pfingstzeit, gerade in unserer geografischen Gegend hier, verbunden mit Frühling, sich öffnen. Einfach sich öffnen dem Wesen und der Wirkung des Heiligen Geistes. Wir tun nichts verkehrt, wenn wir uns einfach mal ausziehen, sozusagen von unseren Winterkleidern, die uns reservieren, die uns einengen, die uns vielleicht einmummeln und wir nicht so zugänglich sind, wo wir uns auch nicht zeigen. Es ist viel zu geben da und viel zu empfangen. Öffnen wir uns dem Heiligen Geist, dem Geist Gottes. Und den haben wir schon. Wir dürfen schon jetzt geistgegenwärtig sein und geistgegenwärtig leben. Den haben wir schon. Mit dem Glauben an Jesus Christus bekommen wir ihn. Durch die Taufe wird er sich noch mehr in uns manifestiert. Und durch immer wieder neue Öffnung bewegt er unser Leben und gestaltet uns und durch uns die Welt. Aus eurem Inneren werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Wie ich Jesu Hand angenommen habe und in meinem Leben verwaltet worden bin, wahrscheinlich wird es so oft sein, dass wenn ich mit anderen Menschen lebe und mein Leben teile, werden sie auch erleben, dass durch meine Hand, bildlich gesprochen, etwas rüberkommt. Durch meine Worte, durch meine Taten. Dass sie merken, hey, da war nicht nur eine normale Hilfe, das war nicht nur ein normaler Ratschlag oder ein bisschen mal Ohr für mich, da war noch ein bisschen mehr drin. Da war die Würze, wo ich merke, hey, da war etwas Geheimnisvolles am Wirken. Und ich möchte gerne nochmal mit ihm darüber reden. Oder weil er das so gesagt hat oder so getan hat, muss es doch diesen Gott geben. Das spricht mich an. Der Funke spricht auf mich über. Mein Leben wird auch ein bisschen bewässert und plötzlich fängt wieder was zu wachsen. So sollen die Menschen uns erleben. Dass diese Ströme des lebendigen Wassers sich in die Wirklichkeit des Menschen, mit denen wir zu tun haben, einfach ausbreiten. Vielleicht erstmal mit kleinen Tröpfchen. Vielleicht erstmal nur sickernd. Aber mit der Zeit besteht die Wahrscheinlichkeit, dass wir viel mehr geben können, weil wir alles richtig machen, zur richtigen Zeit, geleitet vom Heiligen Geist, im richtigen Maß, geleitet vom Heiligen Geist, nicht nur von uns, wie wir das machen möchten, gerade dafür ist der Geist da, das auch dosiert, das auch die Zeiten schafft. Und wir Hörende gehen da hinein. Und plötzlich mit der Zeit entsteht da so eine Möglichkeit, viel mehr zu geben als nur Tröpfchen und vielleicht kleinen Rinnsal. Weil der Heilige Geist findet den Zugang zu Menschen. Deswegen möchte ich gerne uns einladen, in unserer Geistesgegenwärtigkeit, in unserem Bewusstsein, dass wir schon den Geist haben, dass wir durch den Geist auch wirken können und sollen, dass wir selber regelmäßig an der Quelle bleiben. Trinken und tanken, aus Gott heraus leben, dass wir beten, dass wir die Bibel lesen, dass wir miteinander auch die Glaubensthemen bewegen, damit wir auch diese Quelle in uns spüren, dass wir merken, das ist unsere Wirklichkeit. Das stillt uns, das erfüllt uns. Wir bleiben dran, wir sind gefüllt von der Fülle des Lebens im Inneren. Und dann, wenn wir unser Leben gestalten, dann rechnen wir immer mit dem Support Gottes, mit der Unterstützung des Heiligen Geistes. Wir dürfen bei unserem Handeln ein Bewusstsein haben, dass das, was wir sagen, das, was wir tun, ist nicht nur unser Sagen und Tun, sondern dass darin auch der Heilige Geist etwas verborgen hat und auf Menschen einwirken lassen hat und daraus entsteht etwas, wo sie erleben Gott und Gottes Gedanken für sie. Und so öffnen sich die Menschen. Und so sind wir an Christi Statt in dieser Welt. Und so wirkt Gott durch mich und durch dich. Wir bleiben selber an der Quelle und wir sind uns dessen bewusst, dass wir an Jesu Christi Statt, gefüllt durch den Heiligen Geist, in unserem Bewusstsein zu den Menschen gehen und mit Menschen eben leben und das Leben gestalten und teilen. Und das hat Auswirkung. Das Wasser ist nicht still. Das lebendige Wasser ist immer in Bewegung. Stilles Wasser im Teich verkommt. lassen wir das Wasser des Lebens, das lebendige Wasser fließen, indem wir den Heiligen Geist in unserem Leben wirken lassen. Amen.